Deutschlandfunk Kultur Interview.
Schritte, Schlaf, Stress, darüber wachen diverse Fitnessarmbänder und Fitnessuhren. Aber diese Daten lassen sich auch nutzen, wenn es um die Psyche geht. Über das Ob und Wie berät ab heute die Deutsche Gesellschaft für Psychologie auf ihrem Kongress in Hildesheim. Mit dabei und mitverantwortlich ist Karl-Heinz Renner, Professor für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik an der Universität der Bundeswehr in München. Und von ihm wollte ich wissen, wenn jetzt der Stress nach oben geht oder nein, der Puls geht nach oben, ist das immer ein Zeichen für Stress?
Ja, wenn der Puls nach oben geht, dann ist die Frage, woher wissen wir das, dass der Puls nach oben geht? Und mittlerweile gibt es ja Smartwatches, die die Herzfrequenz messen können. Also die Herzfrequenz ist ja ein möglicher Stressindikator neben der Herzratenvariabilität. Und das ist ein Indikator dafür, dass möglicherweise das Stressniveau auf der biologischen Ebene gestiegen ist. Das heißt aber nicht, dass wir uns dann subjektiv gleich gestresst fühlen müssen. Ich trage zum Beispiel auch eine Smartwatch und mir passiert es dann manchmal nach einem längeren und schnelleren Lauf im Wald, also nach körperlicher Belastung, oder auch am Abend, wenn ich mal zu viel gegessen oder ein Glas Wein zu viel getrunken habe, dass ich dann auf der Uhr ein hohes Stresslevel sehe. Aber subjektiv geht es mir sehr gut. Und genau das haben wir auch in unserer Studie untersucht, inwieweit ein subjektives Stresserleben und ein objektiv gemessenes Stresslevel, das zum Beispiel von der Smartwatch rückgemeldet wird, zusammenhängen oder nicht.
Wie genau haben Sie das untersucht?
Also wir haben diese biologischen Indikatoren für Stress mit der Smartwatch erfasst und mit dem Smartphone haben wir das subjektive Erleben, also Gedanken und Gefühle, also zum Beispiel mit Items wie ich bin nervös, ich bin gestresst, ich bin in guter Stimmung und so weiter, haben wir erfasst. Und diese Methode, die wird Experience Sampling oder ambulatorisches Assessment genannt. Wir haben unseren Probandinnen und Probanden also über einen Zeitraum von 4 Wochen dreimal täglich eine Nachricht auf ihr Smartphone geschickt und sie darin gebeten, dann anzugeben, in welcher Situation sie sich gerade befinden und das subjektive Ausmaß an Stress bzw. Wohlbefinden in dieser Situation einzuschätzen. Nach der ersten Woche haben wir dann zudem kleine Übungen zur Stressreduktion und Wohlbefindensteigerung angeboten, also zum Beispiel eine Achtsamkeitsmeditation. Und das übergeordnete Ziel von diesen 2 Pilotstudien war es jetzt herauszufinden, inwieweit eben das subjektive Stresserleben und die objektiven Stressindikatoren zusammenhängen und welche Übung bei wem besonders gut wirkt. Dabei war es uns wichtig, dass wir jetzt nicht nur auf den Durchschnittseffekt schauen, also wie gut die Wirkung über alle 30 Probandinnen und Probanden ist, die wir da hatten, sondern welche Übung in welchem Einzelfall besonders gut wirkt und wie das subjektive Stresserleben und die objektiven Stressindikatoren bei jeder einzelnen Person zusammenhängen.
Also ehrlich gesagt, 3-mal am Tag eine Nachricht von Ihnen und die Aufforderung zu einer Achtsamkeitsmeditation, die würde mich ja schon stressen.
Ja, also es ist so, dass diese 3 Nachrichten pro Tag in bestimmten Slots gesendet wurden und die Probanden, die mussten die auch nicht beantworten, wenn sie gerade keine Zeit hatten oder wenn es gerade nicht gepasst hat. Allerdings war es tatsächlich so, dass die Adhärenz, also die Compliance, diese Fragen dann zu beantworten, sehr, sehr hoch war bei unseren Probanden und Probandinnen. Das waren durchaus nicht nur Studierende, sondern auch Nichtstudierende. Das hat eigentlich ganz gut gepasst und auch die Übungen waren freiwillig. Das waren also nur Angebote und das ist auch immer wichtig. Es ist natürlich niemand gezwungen worden, da jederzeit anzugeben, dass er oder sie jetzt den Stress hat. Und außerdem gab es immer auch so eine Opt-out-Option. Also die Probanden und Probandinnen konnten natürlich die Studie jederzeit abbrechen, ohne Angabe von Gründen und danach verlangen, dass ihre Daten gelöscht werden.
Können Sie denn Chancen erkennen aus Ihrer Studie, wenn es zum Beispiel darum geht, Neurosen oder Suchterkrankungen zu behandeln?
Grundsätzlich ist es so, dass mit Smart Devices, also Smartphones, Smartwatch und andere Geräte, können wir große Datenmengen im Einzelfall erfassen, also Big Data. Und auf der Basis dieser Daten können dann mithilfe von statistischen Verfahren Regelmäßigkeiten festgestellt werden. Also mal ein ganz vereinfachtes Beispiel. Die eine Person trinkt immer dann zu viel Alkohol, wenn es Wochenende ist, wenn sie in Gesellschaft von Freunden ist und weil sie erwartet und dann auch tatsächlich erlebt, dass die Stimmung steigt. Eine andere Person trinkt unter der Woche zu viel, wenn sie allein ist und ihre negativen Emotionen loswerden will. In beiden Fällen haben wir vollkommen unterschiedliche Bedingungs- und Erklärungsmechanismen, die dann auch unterschiedliche Interventionsmaßnahmen erfordern. Also die große Chance, die wir haben mit den Smart Devices, ist es eben, für einzelne Fälle personalisierte, maßgeschneiderte Interventionen zu entwickeln, zu finden, die dann auch mehr helfen.
Fühlen Sie sich als Psychologe eigentlich wohl, wenn Sie auch über diese technischen Daten Einblick nehmen in das Leben von Menschen? Also wann ist jemand gegangen? Wann hat er geschlafen? Mhm. Wann hat er womöglich Sex gehabt?
Mhm. Also den Sex tracken wir tatsächlich nicht. Aber es ist natürlich so, was Sie
da ansprechen. Hat aber auch was mit Herzfrequenz zu tun.
Bestimmt, bestimmt, mehr oder weniger. Was Sie da ansprechen, sind natürlich ethische und datenschutzrechtliche Fragen unserer Forschung. Und es ist generell so, dass wir uns natürlich an die Datenschutzgrundverordnung halten müssen. Da geht es dann auch um Datensicherheit und das tun wir auch. Also es gibt Datenschutzkonzepte und Teilnehmendeninformationen, in denen wir unseren Probanden und Probandinnen natürlich sagen, welche Daten erhoben werden, zu welchem Zweck die dann verwendet werden, wer Zugriff zu den Daten hat, wie die Daten geschützt werden, wann wir die Daten endgültig löschen und wann sie eine Löschung verlangen können.
Und der Stress im Kopf lässt sich wie reduzieren?
Also es gibt beispielsweise Methoden, die stammen so aus der kognitiven Verhaltenstherapie, wo es darum geht, stressverschärfende Gedanken zu identifizieren. Das sind sogenannte Musturbationen manchmal. Ich muss immer perfekt sein, ich muss alles allein machen, niemand darf mich kritisieren. Und da dann eben andere Gedanken zu entwickeln, gelassener zu werden, zu sich selber nicht zu streng zu sein. Also das wären so mögliche Maßnahmen, um den Stress, der im Kopf entsteht oder so die Ruminationen, ne, also der Gedankenkreisel, dass man sich Sorgen drüber macht, wie war es in der Vergangenheit, was wird in der Zukunft passieren. Das kann man zum Beispiel dann auch durch Achtsamkeitsübungen versuchen zu reduzieren, indem man eben die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment fokussiert und guckt, was jetzt los ist und sich eben nicht von störenden Gedanken, die sich auf die Vergangenheit oder Zukunft beziehen, ablenken lässt.
Der Psychologe Karl-Heinz Renner, und weil es eben heute schon losgeht mit dem Kongress in Hildesheim, haben wir das Interview für Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet.